Inforadio Podcast.
Eigentlich können wir uns zurücklehnen, wir in Berlin. Kaum wurde vergangenen Jahres die Popcom wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise abgesagt, da koordinierten und organisierten sich die Akteure der Musiklandschaft selbst. Das hieß dann All Together Now. 2010 stehen wir vor einer im Vorfeld mit ungeheuren Erwartungen und auch mit Vorschusslorbeeren bedachten Berlin Music Week im September. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz. Das ist das 54. Zukunftsgespräch in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft. Töne, Scheiben, Stärken, die Berliner Musikwirtschaft haben wir es genannt. Die These lautet, Berlin ist Pop. Bei mir zu Gast sind Eva Kilz, Geschäftsführerin des Verbands Unabhängiger Musikunternehmer VUT. Almuth Nering-Venus, die Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen des Landes Berlin. Fried Kasimir, Managing Director BMG Rights Management, also einer der Vertreter der großen Major Labels. Und schließlich Christoph Ellinghaus, Geschäftsführer von Cityslang, gegründet vor 20 Jahren. Ein Beweis dafür, dass Independent Labels recht lange leben. Berlin ist Pop, das ist so ein Satz, den man schnell mal sagt. Wie weit trifft er eigentlich zu? Was meint er eigentlich, wenn wir über Töne, über Scheiben, das ist ja bereits ein Anachronismus, wenn wir über die Stärken der Stadt Berlin reden? Wie sehr ist Berlin in den letzten Jahren für die Musikbranche überregional wichtig geworden, wichtig geblieben? Wie ist das, Eva Kilz?
Ich denke, Berlin hat zunehmend an Bedeutung gewonnen als Musikstandort. Das sieht man auch daran, dass die zwei anderen großen deutschen Musikstandorte, Hamburg und Köln, eine starke Konkurrenz mittlerweile verspüren. Wir haben einen Zuzug von Musikern ohne Ende, national, international. Es gründen sich beinahe täglich neue Unternehmen, die dann sehr klein anfangen. Manche werden sehr schnell größer, da sei More Music beispielhaft genannt, ist ein Label, Independent Label hier in Berlin. Ja, und jetzt haben wir die Berlin Music Week, die hoffentlich alles das abbilden kann, von ganz klein bis ganz groß.
Christoph Ellinghaus, wie hat sich für Sie, als der Sie hier 20 Jahre tätig sind, dieser Wandel gezeigt?
Wir leben hier, das habe ich schon heute schon mal gesagt, auf einer, radiomäßig zumindest, auf einer Insel der Glückseligkeit, dadurch, dass es hier eine Radiosenderdichte gibt, die, glaube ich, in keinem anderen Bundesland so ist. Berlin ist ein wenig auf dem Weg in die Richtung, in der London und Paris schon unterwegs sind, wo es alles sehr zentral geregelt ist, wenn es um Dinge Musik und Medien geht. Mittlerweile haben auch die Münchner Magazine wie Rolling Stone und Musik Express ihr Lager in Berlin aufgeschlagen. Wir hatten früher, als ich hier angefangen habe, da gab es Niederlassungen von der BMG, die hießen, glaube ich, BMG Ariola. Es gab so ein paar Promotion-Außenbüros der Majors, aber das war es. Zwischenzeitlich gab es hier richtige Niederlassungen von EMI und Virgin. Die Universal als Marktführer ist hier ansässig geworden. Also das hat sich schon sehr stark verändert in diesen 20 Jahren.
Fried Kasimir, wie stark war da ein Sog, wie stark war die bewusste Entscheidung, wir wollen irgendwie in Berlin präsent sein?
Zum einen hast du natürlich den Hintergrund, dass BMG als Teil von Bertelsmann eine deutsche Firma ist. Auch die alte BMG war eine deutsche Firma, die waren immer hier ansässig. Die Zentrale nun jetzt von dieser neuen Firma ist in Berlin aus vielerlei Gründen. Das erste ist, weil Berlin so attraktiv ist und so viel bietet auf der kreativen Seite. Das zweite ist aber auch, weil es uns kostenmäßig natürlich eher entgegenkommt, in einer Stadt wie Berlin unser Lager aufzuschlagen, als das Headquarter in New York oder in London zu installieren. Das fängt natürlich mit den Mieten an für die Büros und zieht sich bis zu den Gehältern. Es ist einfacher, Leute aus London hierher zu kriegen als andersrum. Aber wenn Sie sich mal angucken, in London, ich war bei Fremantle Media, und wir haben das Haus, die Firma in London, ich war da oft. Also ganz ehrlich, welcher Kreative zum Beispiel kann es sich denn leisten, im Londoner Innenstadtbereich überhaupt zu leben und zu arbeiten? Und das spielt natürlich schon auch eine Rolle. wenn ich mir überlege, die kurzen Wege zu haben zu unseren, zu vielen unserer Künstlern, dann muss ich irgendwie, fahre ich mit dem Taxi nach Kreuzberg rüber und dann treffe ich irgendwie die halbe Künstlerschaft an einem Nachmittag. Also ich übertreibe jetzt natürlich, aber sowas werden Sie in Städten wie New York oder auch Paris oder auch London einfach nicht erleben. Berlin ermöglicht es auch, gerade in diesen Zeiten, wo man nicht mehr so schnell mit solchen Stückzahlen rechnen kann, immer noch sinnvoll zu wirtschaften und zu arbeiten.
Wir haben gerade Standortvorteile gehört, zum Beispiel die kurzen Wege, günstigere Mieten. Almut Nering-Venus, was haben wir eigentlich dazu selber beigetragen als Berliner, dass die jetzt alle zu uns so schön finden und attraktiv?
Na, einmal haben wir, denke ich, ist es sehr gut, dass wir eine wirklich internationale Stadt sind. Und auch die Branche, die Musikbranche, zeigt ja, dass diese Internationalität hier auch sehr geschätzt wird. Das ist das eine. Und wenn Sie sagen, ich glaube, das spielt dort auch eine Rolle, wenn Sie am Anfang sagten, also Berlin ist Pop, steht in der Überschrift drin, dann denke ich, wenn ich das mal ein bisschen breiter sehe, Berlin ist Pop, aber Berlin bietet eben von der Klassik über die bis hin zur Indie-Musik, bietet von der Musikausbildung, also über die Hochschulen und Universitäten bis hin zu den Lebensbedingungen, die Sie eben genannt haben, von der Musikschulszene bis hin zu den Orchestern, und zwar jeder Musikrichtung bietet eben eigentlich, denke ich, immer jedem alles. Also man kann hier seinen Bedürfnissen, seinen Wünschen, seinen Vorlieben, denke ich, hier frönen. Und das ist auch etwas, was Berlin einzigartig macht. Und mich freut natürlich, also wir haben natürlich auch Förderprogramme aufgelegt. Wir unterstützen die Vernetzung der Musikszene untereinander. Da kommen wir sicherlich heute Abend noch ins Gespräch miteinander, weil die Rahmenbedingungen, da tun wir natürlich auch was dafür, dass die Rahmenbedingungen gut sind oder auch besser werden. Und mich freut natürlich, wenn ich jetzt hier höre, was meine Vorredner und Vorrednerin gesagt hat, dass was wir gerne machen, wir uns wirklich also auch international vergleichen. Mit Paris, mit London, mit New York sind hier Namen gefallen. Und ich denke, wir versuchen hier alles dafür zu tun, unter anderem jetzt auch mit der Berlin Music Week, damit Berlin eine Musikhauptstadt, damit Berlin weiterhin als Musikhauptstadt also sich profilieren kann und dass wir Berlin da auch ausbauen.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass wir ja im Moment in der gesamten Musikbranche einen ungeheuren Wandel erleben. Das hat etwas damit zu tun, dass sozusagen die klassischen Tonträger verschwinden, dass es die Frage gibt, wie das Verhältnis zwischen den Künstlern, denen, die das, was Künstler machen, transportieren, vermitteln, erklären, bereitstellen und den Hörerinnen und Hörern, die es am Ende dann nutzen. Da ist ja sehr viel in Bewegung geraten. Und ich würde zunächst noch gerne mal wissen, aus Ihren Erfahrungen, wie stark haben Akteure in Berlin, von Berlin aus, diesen Wandel aktiv mitbetrieben? Wie sehr surft man sozusagen auf einer Welle des Wandels mit? Und wo gibt es möglicherweise auch Punkte, wo man sagt, da sind andere Gegenden in der Welt viel weiter?
Ich möchte noch mal auf diesen Standortvorteil kurz noch mal zurückgehen, bevor wir
gerne.
Also ohne jetzt ketzerisch und so. Ich finde, dass man Berlin noch nicht mit London und New York vergleichen kann. Berlin hat einen für kreative Menschen, die nicht mit hohem Einkommen glänzen können, einen eindeutigen Standortvorteil. Das ist das Mietlevel. Und lassen wir uns mal ehrlich sein, das ist erstmal der allererste große Vorteil. Berlin ist eine relativ, also irgendwo habe ich es mal gelesen, Berlin ist eine weitere marode osteuropäische Pleitestadt. Um es jetzt mal ganz schwarz zu sagen. Ist natürlich nicht so, ganz so, aber die jungen Leute, die Musiker, die Künstler, die hierher kommen, hierher ziehen, die ziehen tatsächlich erstmal hierher, weil sie hier mit relativ wenig Einkommen überleben können. Das geht tatsächlich in London nicht. Das geht in New York nicht und in Paris schon gar nicht. Berlin, eine internationale Stadt, ja, sie wird es langsam. Kein Vergleich zu Amsterdam oder Paris oder London. Also das ist alles noch, ich finde, es ist alles am Anfang noch. Und auch musiziert wird nicht in Deutschland, nicht ausschließlich in Berlin auf hohem Niveau, sondern vergleichsweise strahlt aus Berlin. Also es gibt in Deutschland diese dezentral angelegte Struktur der Rundfunksender und es gibt halt dementsprechend auch schon immer Labels in ganz Deutschland, während tatsächlich in England Impulse fast ausschließlich aus London herauskommen. In Deutschland gibt es halt schon immer Köln, Frankfurt, Hamburg und München noch dazu. Um Ihre eingangs gestellte Frage nochmal kurz anzuschneiden, es gibt ein paar Teilnehmer am Marktteilnehmer, die hier aus Berlin gestartet sind, wie zum Beispiel Beatport, was ein sehr, sehr wichtiger Online-Plattform ist für speziell elektronische Musik, die aber das Headquarter in Denver, Colorado hat. Ist aber von Europa aus und in Berlin gestartet worden. Es gibt sicherlich hier Leute, Firmen wie Native Instruments, die auf der Technologieseite sehr, sehr weit führend sind, wo auch ein DJ und Musiker mitbeteiligt ist, der immer schon sehr vorne ist, Richie Hawtin. Also da gibt es durchaus solche Dinge. Ansonsten sind die großen Innovationen, die, ich meine, das Fraunhofer-Institut und die MP3, kann ich das hier in Berlin lokalisieren?
Die sind bei uns auf dem Flur.
Aber ich denke mal, die großen Dinge, die den Technologiemarkt nach vorne gebracht haben, die kommen immer noch aus dem Silicon Valley.
Insofern ist natürlich auch interessant die Frage, wenn wir über die gesamte Musikbranche reden, wie wichtig ist eigentlich in Zeiten, in denen man permanent innerhalb von Mikrosekunden Informationen, Daten verschieben kann, um die ganze Welt eigentlich ein Standort noch? Wie sehr sind auch Leute treu zu ihren Standorten?
Ich glaube, treu sind die Leute einem Standort, wenn der Standort sich treu bleibt. Und wird sicher ein Thema werden in Berlin in den nächsten Jahren. Kann dieser Standort Berlin oder diese Stadt Berlin in dieser Lebendigkeit, in dieser Vielfältigkeit auch die nächsten 20 Jahre weitermachen, während gleichzeitig jetzt doch die Finanzbranche oder die Investbranche diesen Standort als Drehkreuz zwischen Ost und West entdeckt? Und natürlich, wir spüren das in der Mitte von Berlins alle schon, dadurch die Immobilienpreise hochgehen, die Lebenshaltungskosten hochgehen und so weiter. Da hängt ja ganz viel dran. Das heißt, dass Zwischennutzungen nicht mehr gehen, das heißt, dass Clubs zumachen müssen, das heißt, dass ganz viel von dem Laissez-faire, das Berlins Flair sicher auch ausgemacht hat in den letzten 20 Jahren, zumindest nach dem Mauerfall. Ich weiß nicht, wie es vorher war, das habe ich nicht erlebt. Dieses Flair müssen wir uns erhalten, wir Berliner. Und da spricht schon draus, dass ich ein sehr treuer Berliner bin, aber ich glaube, das geht nur, wenn die Stadt sich auch treu bleibt.
Wir merken das auf jeden Fall. Die Leute kommen nach Berlin, die kommen zu uns. Wir haben noch ein Büro in München. Aber das ist schon so, dass die Leute immer nach Berlin kommen. Wir haben sehr viele spontan Terminanfragen. Ich bin morgen in Berlin und habt ihr Zeit, ich komme vorbei. Erleben wir wirklich täglich. Lage ist natürlich auch so ein Punkt. Wir sind irgendwo da am Hackischen Markt. Da ist alles gut zu erreichen, aber wir merken das ganz eindeutig, dass es schon so ist, dass die alle nach Berlin kommen.
Also die jetzt bevorstehende Berlin Music Week ist ja auch zeigt ja auch den Willen einerseits der verschiedenen Akteure, die hier unterwegs sind in Berlin, die ja alle ganz unterschiedlich sind. Also nicht nur die Messe, da sind die Labels, da sind die Clubs, da sind noch ganz andere Initiativen, die jetzt hier mit einem durchaus doch heftigen Kraftakt sich zusammengeschlossen haben. Und die Interessen sind durchaus manchmal unterschiedlich zwischen den Großen und Kleinen und zwischen den einen und anderen. Also hört man ja immer mal. Aber das Entscheidende ist jetzt, dass auch die Branche gesagt hat, und wir haben das ja aus unserem Hause auch sehr stark unterstützt, dass wir so ähnlich wie die Fashion Week hier eine Marke, also so eine große Marke entwickeln wollen, an der man dann nicht mehr vorbeikommt.
Wir haben eben schon gemerkt, wenn man über Musik und die Musikbranche redet, redet man zugleich über viele andere gesellschaftliche Bereiche auch. Also so Themen wie innerstädtische Verdrängung, wie Gentrifizierung, wie viel Kapital hat auch ein kleines Unternehmen, das etwas Neues machen will. Das sind alles Punkte, die plötzlich mit zusammenhängen, wenn man dann am Ende versuchen will, eine gemeinsame Musikstadt Berlin zu sein zu wollen. Darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Töne, Scheiben stärken. Die Berliner Musikwirtschaft heißt unser Thema unmittelbar vor der Berlin Music Week. Bei mir zu Gast Eva Kilz, Geschäftsführerin des Verbandes Unabhängiger Musikunternehmen VUT. Almut Nehring-Venus, die Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen des Landes Berlin. Fried Kasimir, Managing Director BMG Rights Management als Vertreter eines der großen Labels. Und Christoph Ellinghaus, Geschäftsführer von City Slang. Vor den Nachrichten habe ich es angesprochen, es geht nicht ohne Geld. Wenn man sich die Musikbranche bei uns heute anschaut, in Berlin, in Deutschland, was ist da eigentlich in den letzten 2 Jahren in der Wirtschafts- und Finanzkrise passiert? War das alles nicht so schlimm, weil vorher die eigene Branchenkrise, der Transformationsprozess, den es da gibt, schon aufgeräumt hat? Oder weil viele Akteure anders ticken als in anderen Bereichen, in anderen Branchen. Wie ist das?
Für die kleinen Unternehmen hat sich sicher punktuell etwas verändert. Es ist sicher schwerer geworden, an Finanzierungen zu kommen. Die Banken sind rigider geworden. Wobei das nun wiederum für viele kleine Unternehmen auch gerade nicht kein Thema ist. Die sind schon immer zur Bank gegangen und haben gesagt, ich will Musik rausbringen. Und der Banker hat schon immer gesagt, und sonst noch was? Also die haben noch nie Geld bekommen. Jetzt kriegen sie.
Das ist das Gleiche, was mir Verleger sagen, wenn die Banken sagen, wenn sie unbedrucktes Papier bringen würden, dann bekämen sie einen Kredit, aber bedrucktes Papier ist das Problem.
Insofern ist das, glaube ich, also diese Finanzmarktkrise auf die Musikwirtschaft nicht so furchtbar durchgeschlagen. Aber dann gibt es andere Dinge. Ich denke, Musikfirmen und Künstler müssen sehr beweglich sein. Die reisen sehr viel. Das heißt, durchaus die Tarife von Flugzeugen zum Beispiel machen was aus. Wenn das plötzlich dreimal so viel kostet, ist man in einer anderen Situation als vorher, wenn man mit sehr wenig Geld wirtschaftet, was für kleine Unternehmen zutrifft. Ansonsten.
Wir operieren auf einem Level, wo ich nicht behaupten kann, dass die Finanzkrise uns noch irgendwas zu oder weggenommen hat. Also das kann ich nicht behaupten, dass wir das in unserem täglichen, das ist nicht, wir haben eine Dauerkrise seit 10 Jahren so ungefähr, ja. Die keine Finanzkrise ist, sondern
eine. Ist das eher die Krise, dass im Zuge sozusagen der Möglichkeiten des Internets der Eindruck entsteht, keiner will mehr bezahlen für Qualität, für Musik? Oder ist das auch wieder so ein...
Nee, das wäre eine sehr zu allgemeine Vereinfachung der Lage.
Nein, ja, wenn man manchmal so liest, so boshafte Formulierungen, also auch in Blogs, auf der einen Seite werden dann irgendwie die ganzen Labels als die großen Geldmaschinen dargestellt und umgekehrt hat man so den Eindruck, jeder, der mal im Internet nach Musik schaut, ist gleich ein halber Verbrecher.
Da kann ich Ihnen eine sehr schöne Geschichte zu erzählen. Wir haben mal ein Konzert mit einer Band von uns gemacht in einer Wohngemeinschaft in Berlin und dann waren junge Leute, Studenten, die hatten alle unsere Platten säuberlich ABC alphabetisch im Regal stehen. Alles war vorhanden, alle guten Platten, die man so als Student haben möchte, standen da rum. Wirklich fein säuberlich, keine einzige war gekauft, alles war gebrannt. Dann kommt die Band, spielt ein Konzert und es gibt eine Party. 100 Leute werden eingeladen von den Jungen und später wandert der Hut rum. Und weil das Bier alle ist und dann sagt einer aus der WG zu mir, hier tu doch mal was in den Hut rein, wir sammeln für Bier, du hast doch eine Plattenfirma, du hast doch Geld. Und da stand halt nicht eine einzige gekaufte Platte. Das ist also, natürlich gehen Künstler gerne los und schlagen auf ihr Unternehmen ein und sagen, die haben mich schlecht behandelt oder was auch immer und die Medien springen drauf und hängen das nun am höchsten auf. Das scheint mehr Auflage zu machen, als wenn alles gut läuft und keiner regt sich übereinander auf und alle arbeiten harmonisch miteinander.
Ja, aber läuft es denn so gut? Also ich meine auch von Seiten der Nutzer, der Hörer, ist das so, dass dort das Bewusstsein vorhanden ist? Ja, gute Musik kostet Geld und ja, ich bin bereit dazu. Fehlen möglicherweise nur neue Modelle, wie ich sozusagen meinen Obolus an die Künstler, an die Unternehmen geben kann?
Ich glaube, eins hat sich nicht geändert, wenn Menschen Musik hören möchten und wenn der Künstler eine Relevanz hat für sie in ihrem Leben, wenn sie das haben wollen, dann werden sie auch in irgendeiner Form wahrscheinlich recht wenig drüber nachdenken, ob sie jetzt bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ob es jetzt ein Konzert ist oder ein Album, ob das jetzt physisch ist oder als Download, dann will ich das haben. Es gibt ja immer noch Künstler, die auch wirklich ordentlich Tonträger verkaufen. Es gibt auch Künstler, die ordentlich Vinylplatten verkaufen. Die Frage ist immer, was erwartet man, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich ran? Ich kenne ja durchaus einen Künstler, der seit vielen Jahren Tourneen macht, der Platten veröffentlicht, der aber vielleicht über ein bestimmtes Level nicht hinauskommt, der kann ja trotzdem sehr erfolgreich sein. Es kommt ja immer nur darauf an, was ich investiere und was ich dann erwarte. Für mich sind diese Zahlen und diese Verkaufszahlen ist oft zu sehr mit einer Wertung der kreativen Arbeit verbunden, was es ja nicht immer ist. Keiner von uns, niemand hat irgendwie die Lösung, wie es denn nun jetzt unbedingt gehen soll in den nächsten Jahrzehnten. Aber ein großer Teil der Diskussion, die betrieben wird, ist natürlich auch einem Wunschdenken geschuldet, diese alten Modelle und die alten Margen wieder zurückzuholen. Und da ist es. Also
da möchte ich aber ganz laut dazwischen grätschen. Also ich finde zum Beispiel, dass in diesem Land in den letzten Jahren ein Geist eingezogen ist, der allein schon von in der Werbe, wenn ich den Fernseher anstelle und da schreit einer, ich bin doch nicht blöd oder ich lasse mich nicht verarschen oder was auch immer die da sagen, ich zahle nicht mehr und ich weiß nicht, das ist, wenn das der Spirit ist, unter dem wir hier agieren, und ich glaube, das ist eher so, dass es tatsächlich ist, warum soll ich dafür Geld ausgeben, wenn ich das umsonst im Internet kriegen kann, um zu Ihrer Eingangsfrage zurückzukommen. Es gibt die Modelle. Ich glaube, ich kann auf vielerlei Hinsicht heute Musik im Internet auf legalem Wege bekommen, zu wirklich, wirklich guten Preisen, zu vernünftigen Preisen. Ich kann die Musik nutzen, so viel ich möchte und kann. Also meiner Meinung nach gibt es die Modelle und meiner Meinung nach entwickelt sich da gerade erst ein digitaler Markt in Deutschland, der in anderen Ländern schon viel weiter fortgeschritten ist. Eine tatsächliche Kaufkultur für Musik im Internet ist hier in den Kinderschuhen und ist zum Beispiel in Amerika, in USA, in Kanada, sogar in Großbritannien erheblich weiter fortgeschritten.
Trotzdem ist es ja immer noch so, dass Menschen bereit sind, Geld für Musik auszugeben. Es ist ja nicht per se so, dass jetzt nun alle in Spanien, mein Kollege in Spanien zum Beispiel, der hat uns vor ein paar Monaten Zahlen präsentiert vom spanischen Markt. Das war wirklich erschütternd. Also der sagte wirklich, das ist unglaublich, was sich da abspielt, was sehr viel dramatischer noch sich darstellt, als wir es hier erleben. Da gibt es wohl tatsächlich kaum noch ein Bewusstsein dafür, dass man für Musik Geld ausgeben sollte oder will.
Also ich, wenn ich da auch noch einen Satz zu sagen darf, ich glaube, das ist das Content-Problem. Im Moment sind alle sehr technikfixiert und jeden Tag kommt ein neues technologisches Gerät, das auf andere Art in der Lage ist, Inhalte abzuspeichern, abzuspielen, zu sortieren und in irgendeine Reihenfolge zu bringen. Und im Moment wird ganz viel von Content gesprochen. Ich glaube, das Problem des Nichtbezahlens haben wir erst dann überlebt, wenn wir wieder von Musik sprechen. Dass die individuelle Leistung oder das individuelle Musikstück wieder den Wert bekommt, den es eigentlich haben muss, weil es mehr ist als Content oder etwas, was man auf einem technischen Gerät abspielen kann oder eben auch nicht, dann ist, glaube ich, ein Punkt überschritten, der es auch in Deutschland oder auch in Spanien wieder möglich macht, auch mit Qualität zu arbeiten. Im Moment sehe ich das insbesondere in Deutschland auch nicht.
Wie erreicht man das, dass das umspringt?
Boah, wenn ich das wüsste.
Ist da sozusagen Regulierungsbedarf?
Ich denke jedenfalls, dass wir in Berlin diese Diskussion weiter pushen sollten. Also dass wir das also öffentlich auch, also in solchen Diskussionen wie hier, aber auch in sag mal, Initiativen gegenüber auch der Bundesregierung, weil das ist ja ein allgemeines Problem. Also zu schauen, wie kann man hier eigentlich auch Unterstützung leisten? Was ist zu regeln und was ist nicht zu regeln? Mhm. Der Ruf, dass man alles gleich irgendwie gesetzlich regeln müsse, der kommt ja dann immer schnell und dann heißt es hinterher, man hat so viel Bürokratie. Also man muss natürlich schauen, in anderen Ländern, das haben Sie ja auch gesagt, gibt es da durchaus ein anderes Bewusstsein und das also auch öffentlich zu thematisieren und dann also auch über die Branche hinaus zu einem richtigen Thema öffentlich zu machen, das halte ich schon für wichtig. Dafür stehen wir auch zur Verfügung und das thematisieren wir auf unserer Ebene natürlich auch in Richtung von ja, Initiativen, die also auch bundesweit laufen. Also.
Finden da diese Diskussionen parteienübergreifend quer zu den Parteien statt? Die Frage ja, wir haben mal diskutiert hier über die Frage der Kulturflatrate, wir haben diskutiert über andere Bezahlmodelle, es
gibt die Diskussion bei Open Source, die auch sehr unterschiedlich, wir haben hier an dieser Stelle sehr unterschiedliche Positionen zu der Frage, wie soll wissenschaftliche Forschung öffentlich gemacht werden, gehabt. Wie diskutieren Sie das politisch?
Also erstens ist es immer wichtig, ist das immer meine Philosophie bei solchen Themen, wenn es eine breite Bewegung bei den Akteuren gibt, dann unterstützen wir das auch, weil wir können nicht, wir werden natürlich nicht an den Akteuren vorbei aktiv. Und das heißt, hier muss es auch eine Verständigung geben, gibt es ja auch, also mit der Branche insgesamt. Auf der Bundesebene gibt es ja auch so eine Initiative im Bereich der Kreativwirtschaft. Sie ist noch nicht so alt und noch nicht so gut ausgestaltet und noch nicht so, sag mal, auch kreativ, wenn ich es mal sage, wie hier in Berlin. Aber dort hat es auch Workshops gegeben, wo wir diese Themen natürlich eingeben. Aber ich glaube, dass es auch unter anderem daran liegt, da können Sie mir ja jetzt auch widersprechen, dass auch die Branche selbst an den Lösungen experimentiert.
Na, ich denke ja, dass es durchaus eine Generationenfrage ist. Also wenn ich zum Beispiel sehe, wie meine Kinder mit dem Thema umgehen, natürlich gibt es da auch mal diese, ich habe das Taschengeld und ich möchte aber trotzdem das und das haben. Ich könnte es mir aus dem Internet ziehen. Ich glaube, da zieht ein anderes Bewusstsein ein bei einer jüngeren Generation, die einfach damit groß werden, dass Musik tatsächlich hauptsächlich aus dem Internet kommt und nicht aus dem Mediamarkt. Und das gehört dann irgendwann zu einem viel normaleren Umgang damit und wird dann auch anders akzeptiert. Und wir haben ja auch kürzlich gehört, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt der Generationenumschwung schon ist, aber der digitale Markt in Deutschland hat sich ja recht dramatisch verbessert und entwickelt. Es ist immer noch jenseits aller Rapid-Share-Zahlen oder aller BitTorrent-Zahlen, wenn ich morgen, das ist eine ganz einfache Rechnung, wenn ich eine Band ins Studio schicke und die geben Herzblut und Zeit und Geld da aus und am Ende kommt keiner mehr und kauft das, sondern alle haben es auf der Platte und finden es super, dann geht es nicht mehr auf, weil dann hören die Leute auf, dann geht als erstes die musikalische Vielfalt dabei verloren. Das predigen wir und jammern wir seit Jahr und Tag, das ist auch nicht mehr neu. Aber wenn ich natürlich auf die tatsächlichen Stückzahlen sehe, die heute physisch oder digital über den Ladentisch gehen, und wenn ich dann auf die BitTorrent-Seiten gehe und sehe, wie viele Leute wirklich Gefallen an der Platte gefunden haben, das ist sehr unbefriedigend.
Klar, das ist natürlich, das tut einem kleineren Künstler auch ungleich härter weh. Also wir haben einen Künstler bei uns, der hat von seinem letzten Album vier Wochen vor der Veröffentlichung hatte der 28.000 Album-Bundle-Downloads bei RapidShare, das kann man ja tracken. Verkauft hat er dann so die Wochen nach der Veröffentlichung 15. Also 15.000. Es gibt auch Künstler, die verkaufen 15, aber der meinte 15.000. 15.000, das tut natürlich in dem Verhältnis sehr weh. Das ist ein Künstler, der fast alles selbst macht. Ich sage jetzt mal, natürlich werden große Acts auch beklaut, aber wenn ein Act dann noch irgendwie 200.000, 300.000 verkauft und Tourneen macht, dann tut das natürlich nicht so weh als einem Künstler, der mehr als, der ist quasi das Doppelte dessen nochmal verschenken muss. Und das ist ganz klar, er hat natürlich auch rechtzeitig die Presse bemustert mit Alben etc. Ja, tschüss, dann ist es halt so.
15.000 ist auch noch gut.
Ja, aber der ist ja am Anfang seiner Karriere. Und das ist schon. Ja, 15.000 ist noch gut, aber das ist schon bitter.
Vielleicht noch mal ganz kurz: Sie haben auch nach der Berlin Music Week gefragt. Ganz kurz zurück darauf. Wenn die Rechnung denn aufgeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in der Tat ein innovatives Format ist, das da geschaffen wird im Moment. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen widerspiegeln könnte, wenn es denn funktioniert. Was die Musikbranche anders macht, schon seit geraumer Zeit, aber das vielleicht noch ein bisschen forcieren muss. Und zwar das Nebeneinander von Musikfan-Veranstaltungen, semiprofessionellen Musikern, die auf der Bühne stehen, professionellen Musikern, die auf der Bühne stehen und einem Fachpublikum, das aus anderen Städten, aus dieser Stadt, aber auch aus dem internationalen Bereich in die Stadt kommt. Das alles aber als Hybrid, also offen zueinander. Und ich glaube, das ist etwas, was die Musikbranche generell vielleicht teilweise schon gelernt hat, teilweise noch lernen muss, dass es dieses Nebeneinander viel stärker gibt, dieses Nebeneinander von semiprofessionell Amateur, Musikfan und professionellem Musiker. Ich bin zum Beispiel auch ehemaliger Musiker und heute als professionell im Musikgeschäft unterwegs. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen, die sich professionell in der Musikwirtschaft bewegen, seien es Künstler, Vermittler, Vertriebsleute, Medienleute, Journalisten, ich glaube, dass die viel näher an einem Fan dran sind und am selber musizieren, als man gemeinhin denkt in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass sie deswegen viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als man gemeinhin denkt. Und wenn man dieses ganze Cluster von Menschen nun an einem Punkt abholt, wo sie eine Gemeinsamkeit haben, in unserem Fall ist es die Begeisterung für Musik, dann hat man, glaube ich, ein gutes Stück Wegs gewonnen. Im Moment versuchen zumindest die Medien es so darzustellen, als würden sich hier zwei Fronten gegeneinander stellen. Der Konsument, der also alles umsonst haben möchte, und der böse Musikkonzern, der also mit seiner Horde von Anwälten auf den armen kleinen Schüler losrennt. Ich glaube nicht, dass das ein realistisches Bild ist.
Es gibt ja auch immer diesen tollen Satz, den man auch von manchen Künstlern hört oder Managements. Ja, wozu brauche ich denn überhaupt noch ein Label? Wenn die mal eine Veröffentlichung im Alleingang durchziehen, dann ist meistens schon bei irgendeinem Barcode Schluss. Das sind ja alles die Menschen, die da arbeiten, egal ob in einem großen Label oder bei einem kleinen Label, das sind ja keine Idioten. Also da gibt es eine ganze Vielzahl von kleinen Schritten, die auch getan werden müssen. Und das Internet, nur weil ich ein Musikstück irgendwo ins Netz stellen kann, will das ja nicht automatisch irgendwie die halbe Welt hören und kaufen. Das ist dann auch so etwas Mediales, was da oft transportiert wird. Diese tolle Unabhängigkeit von allen, und jetzt kann jeder Künstler selber.
Und dann stehen irgendwie 10 Millionen Titel irgendwo rum und man muss sie dann finden.
Ja, und ehrlich, who cares? Also 10 Millionen Titel, wenn das 10 Millionen Titel sind, die keine Sau hören will, dann können die da rumstehen und vor sich hingammeln bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Dann will das einfach keiner.
Das Internet ist ja im Grunde genommen eigentlich nur ein Lautsprecher für vielerlei. Im Internet einfach eine Seite aufzumachen und über meine Lieblingsmusik zu schreiben, was aus irgendeiner Idee heraus sehr viele Leute beschlossen haben in den letzten 10 Jahren, das beschleunigt natürlich das, wovon wir sowieso, ich glaube, die Hälfte unserer Musik verkaufen wir über Mund-zu-Mund-Propaganda. So. Wenn jetzt plötzlich sich alle einigen, weil eine Band ganz besonders herausragend toll ist, dann geht da ein Lauffeuer los, und das ist ein riesenhafter, nicht zu unterschätzender Faktor geworden, auch bei uns im Ansatz des Vermarktens und Verkaufens. Und das Internet hat da zu einer wahnsinnigen Demokratisierung beigetragen. Und das kann ich nur noch mal sagen, ist eine wunderbare Sache und sehr begrüßenswert.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz herzlich willkommen zum dritten Teil des Forums im Inforadio. Es ist das 54. Zukunftsgespräch in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft. Töne, Scheiben, Stärken. Wie können wir Musiker, die Musikbranche fördern? Das wüsste ich jetzt gerne noch. Gibt es da Überlegungen zu sagen, warum werden in Berlin Opernhäuser, Theater, Orchester unterstützt, und sobald man bei der GEMA diese Musik als U bezeichnet, da muss sie sich auf dem freien Markt behaupten. Gibt es da Möglichkeiten, gibt es da Initiativen, Wünsche über die Förderung von Nachwuchs hinaus? Denn manche Leute sind 20 Jahre im Geschäft und könnten vielleicht auch gefördert werden. Was gibt es da für Wünsche aus der Branche? Was gibt es da für Möglichkeiten, die Berlin bereitstellen kann?
Na, jetzt sind erstmal die Wünsche gefragt.
Gegenfrage. Warum fördern wir die Filmwirtschaft? Weil es so teuer ist, einen Film zu machen? Es ist auch sehr teuer, eine Platte aufzunehmen heutzutage. Viele Filme werden gefördert, um auf zwei Festivals zu laufen, und stehen dann in einem Regal.
Ist das jetzt ein Plädoyer gegen Förderung oder dafür, die Förderung?
Es gibt eine Musikförderung in Deutschland, die heißt Initiative Musik. Es gibt sicherlich, also für populäre Musik. Die hat, glaube ich, ein Budget von zwischen 1 und 2 Millionen Euro im Jahr. Die Filmförderung hat 360 Millionen im Jahr. Da sieht man schon mal den Unterschied. Es ist natürlich schwierig, Musik zu fördern. Da sitzt ein Gremium und überlegt sich, was ist förderungswürdig. Ja, es gibt wunderbare Modelle. In Frankreich gibt es zum Beispiel Steuerermäßigungsmodelle für Populärmusikfirmen. Es gibt in reicheren Ländern, wie zum Beispiel Norwegen, aber auch in kleineren Ländern wie Holland, ein ungleich höheres Budget an Musik, Popmusikförderung, wofür wir uns eigentlich schämen müssten in diesem Land.
Wir haben folgenden Ansatz. Also erstmal kann ich so sagen, ich kann das natürlich nochmal aufschlüsseln, aber wir haben innerhalb der letzten 2,5 Jahre haben wir für die Musikbranche über 1,5 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Da mögen Sie jetzt sagen, sind Peanuts. Also wenn man sich jetzt einfach die These in die Musikbranche geht zu wenig rein. Okay, wenn Sie es mit der Filmwirtschaft vergleichen, ist es deutlich weniger, aber dort fördern wir teilweise zum Beispiel auch ganz stark mit Bürgschaften. Das Thema Bürgschaften, natürlich dann selbstschuldnerische Erklärungen abgeben und so weiter, das steht auch der Musikbranche und den Künstlerinnen und Künstlern offen. Also die Programme, die wir auch haben, ich will da beispielsweise auch Coaching-Programme, die speziell für Kreative aufgelegt worden sind, über das Kreativ-Coaching-Center, wird gut abgerufen. Wir haben für etwas größere Unternehmen, die stark wachsen, haben wir einen entsprechenden Fonds aufgelegt, der genutzt werden kann. Wir unterstützen die Berlin Music Commission, das heißt die Vernetzung untereinander mit über 3 Jahre auch 500.000 Euro. Wir haben jetzt eine Menge an Unterstützung für die Vorbereitung und Durchführung der Berlin Music Week hineingegeben. Und da muss man einfach mal sagen, vor ein paar Jahren wäre die Wirtschaftsförderung überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Kreative zu fördern.
Aber Sie könnten natürlich auch bei Ihrem Kollegen vom Kulturressort mal anklopfen und sagen, bestimmte Aufgaben könntet ihr auch machen. Oder ist das tatsächlich so, dass man in dem Fall sagt, die populäre Musik, das ist eben Wirtschaftsförderung und sobald die Anzahl der Dissonanzen zunimmt, fällt es ins Fach der Kultur?
Also das ist sind wirklich immer interessante Diskussionen, wenn wir solche Wirtschaftsförderprogramme, wenn wir also auflegen oder wenn wir dann auch deutlich machen, dass wir hier tatsächlich Künstlerinnen und Künstler und in ihrer Professionalisierung unterstützen. Das ist richtig. Und wir sind da auch in der Diskussion im Senat insgesamt. Aber ich denke, da ist die Branche auch gefragt.
Eva Kils.
So, jetzt haben wir schon so lange darüber geredet, dass mir meine ganzen Themen wieder durch die Lappen gegangen sind. Ich finde das eine sehr interessante Frage, die Sie stellen. Und ich glaube, darauf läuft es letztlich auch hinaus. Es gibt die klassische Wirtschaftsförderung, die in Teilen, nicht nur in Berlin, auch in anderen Ländern, auch bundesweit, schon aufgebrochen wurde ein bisschen. Und man hat ein bisschen dran gekratzt, um zu sehen, ob es vielleicht auch für die Kreativwirtschaft funktionieren wird. Es gibt die klassische Kulturförderung. Auch hier wird ein bisschen dran gekratzt, in manchem Land mehr, in manchem weniger. Und dann ein Ressort, das bisher eher selten genannt wird, das ich aber dazu zählen würde, ist Stadtentwicklung. Und ich glaube, wenn man diese drei Ressorts, gerade hier in Deutschland mit dem Föderalismus, mehr miteinander verzahnen würde und auch genauer definieren würde, wann ist es links angesiedelt, wann rechts und wann haben wir wirklich einen Hybrid, den ich mal so beschreiben möchte, ein Unternehmen, das wirtschaftet, um Kultur an einen Kunden zu bringen, der aber gleichzeitig auch Kulturfan ist und nicht um diesem Kunden oder so viele Kunden wie möglich zu gewinnen, um sein Wirtschaftsergebnis zu optimieren. Da haben wir einen echten Hybriden, der mit den klassischen Mitteln der Wirtschaftsförderung nicht zu bedienen ist, aber auch in der Kulturförderung eigentlich keinen Platz hat. Denn vielleicht ist das eine GmbH, die natürlich dann auch ganz normal Finanzamt, Bilanzen und so weiter, dann geht das schon wieder nicht so richtig mit der Kulturförderung. Da denke ich, muss noch eine Lösung gefunden werden, weil hier im Moment in dieses Loch zwischen den beiden Etats immer noch zu viele Unternehmen reinfallen, insbesondere die, die mir besonders am Herzen liegen, die hohe Qualität abliefern, gemeinsam mit ihren Künstlern, aber sehr, sehr wenig Umsätze dadurch machen, sehr, sehr wenig Wirtschaftsertrag erzielen können. Und das wird sich auch nicht ändern im Laufe der Zeit. Das heißt, die werden kein Wachstum hinlegen, weil sie niemals andere Inhalte transportieren werden oder andere Kultur transportieren werden, als die, die ihnen besonders im Herzen liegt, für die sich aber wohl keine Käufer finden werden, jedenfalls nicht in der Menge, in der sich das lohnt. Damit sind sie quasi in der Situation eines Hochkulturunternehmens. Dadurch, dass wir hier aber immer noch Pop und Klassik weit voneinander trennen oder U und E, werden wir da wohl auch noch ein bisschen für kämpfen müssen oder noch ein bisschen drauf warten müssen.
Sie haben die Gelegenheit, in das Gespräch einzugreifen. Wir haben zwei Mikrofone, ein rotes und ein blaues.
Also ich bin einfach nur Musikfan. Was mich aber ein bisschen verwundert, ist, dass sich jetzt die großen Label auch zusammentun mit Konzertmanagements, wie zum Beispiel jetzt die Neugründung von Gold Entertainment. Da sehe ich bei diesen ganzen Zusammenschlüssen eigentlich die Gefahr, dass die kleinen Sänger oder Künstler ja irgendwie ausgeschlossen werden.
Gute Frage, das machen wir nicht. BMG macht keine 360-Grad-Deals. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Wir sind kein Konzertveranstalter und wir sind auch kein Merchandising-Unternehmen. Ich habe da natürlich für beide Seiten irgendwo auch Verständnis. Es kommt immer darauf an, wie viel man investiert. Aber ich bin eher der Meinung, lass mal das Konzert-Business die Leute machen, die das können. Und das Merchandising auch. Und lass uns das machen, was wir gut können. Und lass den Künstler dann auch dort leben, wo er leben kann. Aber ich kann natürlich auch ein Unternehmen verstehen, wenn eine Erwartungshaltung an ein bestimmtes Produkt herangetragen wird, die so groß ist und mit so viel Kapitalrisiko belastet ist von Anfang an, dass man dann sagt, ich kann das nicht mehr nur durch Verkäufe verdienen.
Konzerne in dieser Form gibt es eigentlich auch schon immer. Da gibt's eine zunehmende Konzentration, der Markt wird überhitzter und umkämpfter, weil da natürlich unglaubliche explosionsartige Zuwächse in den letzten 10 Jahren passiert sind, ganz im Gegenteil zum Verkauf von Recorded Music, also von Tonkonserven. Und da ist auch etwas, muss man auch vielen Managements, Künstlern und so weiter durchaus ein wenig Gier unterstellen. Also das wurde immer größer, die Tickets wurden immer teurer, da gibt's einige Vorreiter. Die wenigen verbliebenen Musikkonzerne, die wir jetzt noch haben, Universal, Warner, EMI, die verstehen sich als Entertainment-Konzerne und dass die sich große Konzertagenturen einverleiben oder neu gründen oder mit ihnen fusionieren oder machen, das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, weil man nicht mehr ausschließlich von Tonträger Verkäufen existieren kann. Gleichzeitig sehen diese Konzerne natürlich, sie investieren in einen neuen Künstler. Es gibt einen neuen Künstler. Wer baut den auf? Der mit dem ins Studio geht, der die teuren Videos dreht. Also wenn man jetzt mal wirklich auf globalisierten Popmarkt guckt, so eine Lady Gaga wird dadurch entwickelt, dass die Firma Universal da sehr viel Geld reinbuttert. Egal, wie wird jetzt dazu stehen, ob die gut oder schlecht ist. Und wenn die dann auf Konzertreise geht, dann spielt die automatisch in großen Hallen, weil sie überall so erfolgreich war. Und dann sieht der Konzern, der das ganze Investment da getätigt hat, natürlich ungern, dass andere Leute und sie nicht mitverdienen. Und aus diesem Bestreben heraus tun die das. Ich glaube aber nicht, dass darunter jetzt kleinere Künstler unbedingt leiden. Es gibt immer schon auf allen Ebenen alles. Es gibt große Plattenfirmen und es gibt kleine Plattenfirmen. Es gibt mittlere und sehr kleine. Es gibt große Konzertagenturen und kleine Konzertagenturen. Und es gab schon immer einen heißen Wettbewerb. Und wenn irgendein Künstler erfolgreich wird, dann wechselt er von der Holzklasse in die Businessklasse. Das ist eigentlich keine neue und beunruhigende Entwicklung. Da gibt es auf dem Live-Markt, glaube ich, andere Entwicklungen. Man fragt sich fast schon, ob der nicht bald als nächstes implodiert, weil er einfach so überschüttet, also weil es zu viel wird. Ich glaube, ein großes Problem der Musikbranche ist nicht, dass wir zu wenig Käufer haben, sondern dass wir zu viel Musik haben. Die Produktionsmittel sind einfacher geworden und es gibt eine Explosion an Inhalten, an Musik, die bahnt sich ihren Weg durchs Internet oder sie tut es nicht. Wie eben schon gesagt wurde, es kann sein, dass irgendjemand Musik ins Internet lädt und kräht kein Hahn danach.
Das heißt, die große Hoffnung, die wir alle hatten, das Album ist vorbei und eine Band, die drei gute Titel hat, muss nicht noch 9 andere Titel dazu packen, damit es eine Platte gibt. Also macht sie nur 3 Titel und die sind gut. Das hat sich dann doch nicht umgesetzt, wenn ich sehe, es gibt Jahr für Jahr hier 20.000 neue Titel.
Ja, aber diese 3 Titel, die jetzt vielleicht von, das kommt drauf an. Es gibt also den selbstgewachsenen Internet-Hype, 3 Titel, wow, da geht was marschieren. Oder es gibt 3 Titel, dann kommt ein globalisierter Konzern und schiebt das Ding in die Massenmedien hinein. Denn das Internet ist noch lange kein Massenmedium, damit sitzt du nicht auf dem Sofa bei Thomas Gottschalk und wirst von 16 Millionen Menschen gleichzeitig gesehen oder gehört im Radio auf den großen Frequenzen dieser Welt. Das sind die 2 Wege. Aber diese 3 Titel können auch durchaus einen eigenen Weg gehen. Und Nachhaltigkeit ist da aber nicht mehr mit. Es gibt ja keinerlei neue, moderne, globale Superstars, die wirklich auch lange bei uns bleiben. Über Bruce Springsteen wird heute noch berichtet. Der hat seine ersten Platten, 1974 gemacht. Aber zeig mir mal den neuen globalen Superstar, der auch bleibt, der auch natürlich Qualität abliefert, aber sich auch über mehrere Dekaden einfach halten kann. Diese Nachhaltigkeit gibt es leider gar nicht mehr in der Schnelllebigkeit, in der das jetzt alles geht. Und ich glaube, das Albumformat verschwindet noch nicht.
Noch das glaube ich übrigens auch nicht.
Das Album als künstlerischer Ausdruck wird bestehen bleiben.
Es gibt aber auch Künstler, da stellt sich diese Frage nicht. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, das letzte Album von Kate Bush, was vor 4 Jahren in Deutschland veröffentlicht wurde, was keinen Hit drauf hatte, was eigentlich ein sehr sperriges Album war. Da würde man eigentlich sagen, wen interessiert denn die Künstlerin noch? Das kann man nicht im Radio spielen und das ist ja alles unanhörbar und oje, oje, und sie macht keine Videos und sie macht keine Tourneen und sie macht keine Interviews und sie geht nicht in jede blöde Talkshow rein. Und es hat trotzdem 1 Million Alben verkauft weltweit. Allein in Deutschland 160.000. Das ist vielleicht ein Künstler, der einfach auch eine gewisse Relevanz hat, bei dem es eben nicht so sehr um die 3 Titel geht. Lamb Chop ist doch wahrscheinlich ein ähnliches Thema, oder nicht? Also brauchen die Singles so in dem Sinn? Also
nein, wir haben nie Singles mit dieser Band Lamb Chop gemacht, aber das ist eine andere Voraussetzung. Kate Bush hat 1 Million Seller gehabt in den 70ern oder 80er Jahren.
Ja, aber Leute, die Lamb Chop mögen, die gehen hin und kaufen sich das Album, oder? Die gehen doch nicht wegen eines oder 2 Songs hin, sondern die wollen diese Band haben.
Je nachdem, wie sehr die Medien ihnen verraten, dass es diese Platte gibt.
Ja, das. Was wir heute Abend zumindest schon mal gemacht haben.
Darf ich noch mal kurz was zu der Berlin-Anmerkung sagen? Ich wollte es nicht so ganz negativ darstellen. Es hat da tatsächlich ein Umdenken stattgefunden, weil ich glaube, irgendwann hat Berlin tatsächlich nachgedacht, was ist denn unser Potenzial und die kreativen Künste für sich entdeckt. Und,
für Sie vor allen Dingen.
Vielen Dank. Es ist zum Beispiel sehr viel einfacher, glaube ich, hierher einzuwandern, wenn man nachweisen kann, dass man ein Künstler ist, als wenn man nachweisen kann, dass man ein Asylant ist. Ich habe Künstler aus Südafrika hierher geholt, da wurde mir gesagt, Afrikaner, versuch's erst gar nicht. Dann konnte ich sagen, ja, aber die hat einen Plattenvertrag und die macht hier Musik und die wird, rums, wurde das praktisch durchgewunken. Also, ich will jetzt nicht eine neue Baustelle aufmachen, aber
das, das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Kreativität eben doch am Ende rechnet und lohnt für Menschen.
Also um dann nochmal an den Anfang zurückzukommen, als wir ja so einen ganz kleinen Disput hatten, dürfen wir uns denn mit New York, London oder Paris vergleichen? Das war ja so, also nun hatten Sie ja so eingeworfen, naja, nun passen Sie mal schön langsam, so weit sind wir hier in Berlin noch lange nicht. Ne? Wir strecken uns ja auch und wir gucken ja auch, was in den anderen Ländern gemacht wird. Und wir schauen uns auch zum Beispiel andere gute Förderprogramme an, wenn die funktionieren. Wir sind da, denke ich, ganz agil mit der Szene also auch unterwegs und sind da auch ganz flexibel. Und ich freue mich jedenfalls, wenn dann die Music Week, also die muss gut werden, so bei der Vorbereitung. Und bin ich fest davon überzeugt. Und dann sollten wir aber auch etwas tun, was den Berlinern ja so wahnsinnig schwerfällt oder weiß ich, den Deutschen vielleicht auch insgesamt. Wir reden dann gerne immer über unsere vielen Probleme. Das müssen wir auch tun, um sie zu lösen. Wir können aber auch mal sagen, hier haben wir was geschafft und hier haben wir was auf die Beine gestellt. Also manchmal kann man auch stolz sein auf das, was man gemacht hat. Vor allen Dingen die Szene. Wir haben unterstützt, aber die Szene und die Branche einfach mal zu sagen, ja gut, das haben wir geschafft. Das wäre auch manchmal schön.
Und der Vorteil einer Stadt Berlin für die Musiklandschaft ist, wir haben Säle mit 10.000 Plätzen, wir haben kleine Räume, wo 50 Leute eng zusammenstehen können. Wir haben Medien, die versuchen, alle zu erreichen. Wir haben Medien, die versuchen, ganz spezielle Interessen zu beantworten. Das alles macht ein wenig den Musikstandort Berlin aus und alles das werden wir wieder erleben, von dem selbstorganisierten bis hin zu dem großen Messegetriebe bei der Berlin Music Week in wenigen Tagen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen, bei Eva Kilz, bei Almut Nering-Venus, bei Fred Kasimir und bei Christoph Ellinghaus. Das war das 54. Zukunftsgespräch in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft, das Forum im Inforadio Töne, Scheiben stärken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.